Herr Scheffel und ich möchten heute Ihnen näher bringen, was gute wissenschaftliche Praxis eigentlich ist und ein paar Daumenregeln mitgeben, wie Sie fragwürdige von glaubwürdiger Forschung unterscheiden können. Es wurde schon in der Anmoderation erzählt, warum wir Expertinnen und Experten für das Thema sind. Wir sind beide Mitglied der Open Science Initiative der Fakultät Psychologie der TU Dresden und unser Hauptanliegen ist es, durch konkrete Handlungsempfehlungen und Aktivitäten dazu beizutragen, dass Wissenschaft eben offener wird, also mehr Open Science etabliert wird, was ein wichtiger Aspekt von guter wissenschaftlicher Praxis ist. Und genau deswegen engagieren wir uns auch in diesem Themenbereich, unter anderem eben heute auch hier. Nun zum Thema, was ist eigentlich gute wissenschaftliche Praxis? Um Ihnen das näher zu bringen, habe ich mal modellhaft den Forschungsprozess mitgebracht, um anhand dieses Forschungsprozesses eben immer Aspekte guter wissenschaftlicher Praxis Ihnen näher zu bringen. Das ist natürlich aus der Fachrichtung Psychologie jetzt gedacht, also in anderen Forschungsrichtungen wird dieser Prozess sicherlich anders aussehen, aber dass Sie eben wissen, wie das ungefähr abläuft in der Forschung. Ganz oben in grün sehen Sie bisheriges Wissen. Das bedeutet, Sie kommen in eine Forschungsgruppe, in meinem Fall zum Beispiel Suchtforschung, und dort ist eben ein bestimmtes Thema der Fokus. Man kennt die Literatur dazu und aus diesem bisherigen Wissen stellen sich immer eine ganze, ganze Menge Fragen. Und aus denen entwickelt man eine Forschungsidee. Das heißt, was möchte ich jetzt als nächstes mir genauer anschauen? Bei dieser Forschungsidee ist ganz wichtig für die gute wissenschaftliche Praxis, dass man ehrlich dahingehend ist, was das geistige Eigentum betrifft. Also was ist wirklich aus bisheriger Forschung entstanden und was ist meine ganz eigene persönliche Idee daraus? Dann muss die Forschungsidee natürlich langsam in die Praxis übergehen. Das heißt, man muss sich überlegen, wie möchte ich die umsetzen? Welche Stichproben benötige ich? Welche Fragebögen vielleicht oder Experimente, um meine Forschungsidee und meine Hypothesen, die ich habe, zu untersuchen? Und wie kann ich das Ganze finanzieren? Das ist auch immer ein wichtiger Aspekt. Für die gute wissenschaftliche Praxis ist hier zum einen wichtig, über Interessenskonflikte sich Gedanken zu machen. Also wenn ich zum Beispiel Alkoholforschung mache und von der Alkoholindustrie Geld bekomme, ist das ein Interessenskonflikt, ein direkter finanzieller. Der muss angegeben werden, das gehört zur guten wissenschaftlichen Praxis und wichtig wäre in dem Fall auch, vorher sicherzustellen, zum Beispiel durch Verträge, dass meine wissenschaftliche Forschung trotzdem unabhängig ist. Weiterhin in der Psychologie, ganz wichtiges Thema, ist ein Ethikvotum. Das heißt, dass man vorher zur Ethikkommission geht, die darlegt, wie man vorgehen möchte, wie das Untersuchungsdesign ist und wie man die Person aufklärt und so weiter und bekommt dann eben die Einschätzung, ja, das ist in Ordnung aus ethischer Sicht oder Sie müssen da noch an der und der Stelle nachbessern. Also ganz wichtiger Teil der guten wissenschaftlichen Praxis. Und jetzt kommen wir langsam zum Thema Open Science, das eben ein Aspekt guter wissenschaftlicher Praxis ist, dass man vorher offen darlegt, welche Hypothesen man hat. Wir sprechen da auch von Präregistrierung der Hypothesen, also dass man vorher öffentlich stellt, das und das möchte ich jetzt untersuchen und so möchte ich dabei vorgehen. Dann wird es spannend. Wir gehen in die Untersuchung, die Personen kommen zum Beispiel zu uns ins Labor und führen Experimente durch. Hier ist es gute wissenschaftliche Praxis, lege artis, also nach wissenschaftlichen Standards vorzugehen, nicht irgendwelche Uralt-Fragebögen zu verwenden etc. Und auch hier aus Open Science Perspektive wieder wichtig, dass man Transparenz in dem ganzen Prozess hat. Das heißt, die Daten, die daraus entstehen, werden öffentlich gestellt. Der Code, den man für die Experimente nutzt, wird veröffentlicht. Und auch die Materialien, die man verwendet, zum Beispiel Fragebögen, werden offengestellt. Dann kommt es zur Auswertung, für mich immer so der spannendste Teil. Und man möchte das Ganze natürlich auch aufschreiben, um das der Wissenschaftscommunity zu präsentieren. In dem Teil des Prozesses ist es gute wissenschaftliche Praxis, dass man seine Ergebnisse nochmal kritisch reflektiert, dass man wirklich mit anderen das auch nochmal diskutiert und nicht einfach so nach seinen Hypothesen alles annimmt und ja, das passt schon irgendwie, sondern wirklich da kritisch nochmal drauf schaut. Auch die Analysen, die man durchführt, wiederum öffentlich stellt und anderen damit die Möglichkeit gibt, das zu replizieren, also die Forschung nochmal genauso durchzuführen und zu schauen, ob das Gleiche rauskommt. Oder das kann man natürlich auch selber nochmal machen, zum Beispiel mit einer anderen Stichprobe nochmal das Ganze wiederholen. Dann hat man alles schön analysiert, aufgeschrieben und es geht in die Publikation. Man möchte es also bei einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift einreichen, das Ganze. Und hier ist ein ganz wichtiger Aspekt der guten wissenschaftlichen Praxis das Peer-Review-System. Das heißt, die Editorin, der Editor der Zeitschrift gibt den Artikel, den man eingereicht hat, weiter an Gutachterinnen und Gutachter, die das Ganze einschätzen. Die sind aus der Community, also haben eben den gleichen Forschungsschwerpunkt und schätzen ein, wie gut man dabei vorgegangen ist, ob man vielleicht irgendwas übersehen hat, ob man die Interpretation zu absolut macht, solche Dinge. Und dann bekommt man das Ganze zurück, überarbeitet das im besten Fall und dann wird es angenommen, kann aber auch abgelehnt werden, wenn die Mängel zu groß sind. Ja, gut ist natürlich hier auch ehrlich zu sein bezüglich der Beiträge. Das ist auch gute wissenschaftliche Praxis. Das heißt, dass nur Personen auf dem Artikel stehen, die auch wirklich substanziell was dazu beigetragen haben und dass nicht Personen ausgelassen werden, die was zu beigetragen haben. Das ist ganz wichtig. Und ja, auch wieder aus Open Science Perspektive wichtig wäre, das Open Access zur Verfügung zu stellen. Das heißt, für alle zugänglich, ohne Bezahlschranken. Am Ende gehört zur guten wissenschaftlichen Praxis auch der Diskurs. Das heißt, hier sollte man nicht konfliktscheu sein, sondern wirklich auch damit in die Community gehen, das Ganze diskutieren und beim nächsten Mal vielleicht dann eben Dinge nochmal anpassen, anders machen. Davon lebt die Wissenschaft. Also insgesamt kann man festhalten, gute wissenschaftliche Praxis ist es, Lege Artis nach aktuellen Standards vorzugehen, transparent zu sein in jedem Schritt, den man durchführt, was eben auch viel Open Science mit betrifft. Und auch den kritischen Diskurs mit durchzuführen. Wie schon mehrfach angeklungen, Open Science ist eben ein Aspekt der guten wissenschaftlichen Praxis, der uns vor allem darin unterstützt, diese Transparenz auch herzustellen. Also das ist so ein wichtiges Moment der guten wissenschaftlichen Praxis. Und das geht eben durch die Präregistrierung von Hypothesen, durch offene Daten, offene Materialien, offenen Code. Das sind so die Badges, die Sie da unten sehen. Die sind dann auch zum Beispiel auf Artikeln zu sehen, die genau diese Kriterien auch erfüllen. Also wenn Sie da mal in einen wissenschaftlichen Artikel reinschauen und so ein Badge drauf ist. Das steht eben für Open Science. Also all diese Dinge sind ganz wichtige Merkmale von glaubwürdiger Forschung und wichtig eben zu beachten. Genau.
Genau, und nachdem wir jetzt gesehen haben, wie man gute und glaubwürdige Forschung erzeugt, wollen wir jetzt im zweiten Teil darauf eingehen, wie man denn Studien erkennen kann, die diesen Kriterien nicht entsprechen. Und da wollen wir einfach ein paar formale und inhaltliche Aspekte an die Hand geben. Und das Ganze verdeutlichen möchten wir anhand der Beispielstudie Spannungsfeld Männlichkeit von der Organisation Plan International. Und die haben wir uns rausgesucht, weil die in den letzten 2-3 Wochen medial für große Aufmerksamkeit gesorgt hat. Denn aus dieser Studie stammt das Ergebnis, dass jeder dritte junge Mann Gewalt in der Partnerschaft gegenüber Frauen akzeptabel findet. Und um jetzt zu schauen, ob das eine gute Forschung oder Studie ist, kann man sich zunächst erstmal rein formal damit beschäftigen, ob die Autoren der Studie denn entsprechende Fachexpertise aufweisen. Hinweise finden wir da in der Vita der Person und entsprechenden Metriken. Und das bietet dann eben einen Hinweis darauf, ob sich die Person in dem Fachgebiet auskennt und da auch schon publiziert hat. In unserem Beispiel ist es eben so, dass die Autoren 2 Firmen beauftragt haben, aber selbst keine Expertise in psychologischen Umfragen aufweisen. Als zweiten formalen Aspekt sollten wir dann schauen, wir haben es gerade schon gehört, wie unabhängig ist denn die Forschung und wie transparent wird mit entsprechenden Interessenkonflikten umgegangen. Das sollte auch in dem Artikel wieder aufgeführt sein und man kann zusätzlich immer noch die Forschungseinrichtungen suchen und da eben Hinweise darauf finden, wie unabhängig die ist. In unserem Beispiel sieht es so aus, dass die Organisation Plan International eigentlich ein Kinderhilfswerk ist, was vor allem Mädchen unterstützt und auch ein Programm zur positiven Männlichkeit und Gleichberechtigung aufgelegt hat. Das ist natürlich ein sehr ehrenwertes Ziel, allerdings liegt hier ein immaterieller Interessenkonflikt vor, der so in der Studie nicht angegeben ist. Als dritten und letzten formalen Aspekt sollten wir dann wiederum schauen, sind die Ergebnisse schon in einer Fachzeitschrift veröffentlicht. Das hat, wie wir gerade gehört haben, den Vorteil, dass dann Experten auf dem Gebiet in dem Peer-Review-Verfahren die Methode und die Ergebnisse schon überprüft haben. Und wenn wir wieder auf unsere Beispielstudie gucken, stellen wir fest, dass die Ergebnisse da zunächst nur als Pressemitteilung rausgegeben wurden, allerdings nicht in einer Fachzeitschrift veröffentlicht sind, also sind die Methoden und Ergebnisse noch nicht von unabhängigen Experten überprüft. Kommen wir nun zu den inhaltlichen Aspekten, und an der Stelle kommt man eben nicht mehr drum herum, wirklich einen genauen Blick in die Studie zu werfen. Und als erstes kann man sich inhaltlich fragen, welche Studien gibt es denn noch zu dem Thema und sind deren Ergebnisse deckungsgleich? Da sollte es in der Studie immer eine Einordnung im Theorie- oder Diskussionsteil geben. Warum ist das wichtig? Wenn wir Ergebnisse öfter reproduzieren können, erhöht das das Vertrauen in die Ergebnisse, und noch besser wäre es natürlich, wenn wir Ergebnisse aus Metastudien finden. In dem Beispiel ist es aber so, dass kein Vergleich mit anderen Befragungen erfolgt. Es gibt keine Einordnung in das Forschungsfeld und es handelt sich nur um eine einmalige Befragung. Weiterhin lohnt es sich inhaltlich zu gucken, ob denn die Forschungsmethode und die Stichprobe zur Beantwortung der Frage angemessen ist. Das ist sehr schwer zu beurteilen, auch für Experten. Generell gilt da als Heuristik, dass die Methodik und die Stichprobe überhaupt erstmal beschrieben sein sollte. Im Optimalfall wird dann noch Kritik an der Methode geübt und die Stichprobe sollte natürlich möglichst groß sein. In der Beispielstudie handelt es sich aber um eine freiwillige Internetstichprobe, die eine Aufwandsentschädigung erhalten hat, und deswegen ist aus unserer Sicht diese deutschlandweite Repräsentativität nicht gegeben. Zuletzt können wir noch inhaltlich schauen, wie denn die Ergebnisse interpretiert werden. Und hier wäre so eine Heuristik, dass die Interpretation eher zurückhaltend erfolgen sollte. Absolute und kausale Aussagen sind dann meistens kritisch. In der Beispielstudie erfolgt die Interpretation aber deutschlandweit, also sehr absolut, und es gibt keine kritische Auseinandersetzung mit den Methoden der Arbeit. Genau, das sind also so ein paar Heuristiken, die man zu Rate ziehen kann, ob man einer Studie oder Forschungsergebnissen Glauben schenken kann. Im letzten Teil wollen wir noch ganz kurz darauf eingehen, was man noch bei der Kommunikation von Forschungsergebnissen beachten sollte.
Genau, denn es ist noch nicht komplex genug. Neben den formalen und inhaltlichen Aspekten ist es auch noch aus unserer Sicht wichtig zu schauen, wo ist denn die Studie gerade in dem Prozess dieser Veröffentlichung, was ich Ihnen am Anfang auch so versucht habe, in dem Forschungsprozess darzustellen. Da sehen Sie auf der linken Seite, ist es zum einen wichtig, ist denn dieser Artikel in einem sogenannten Preprint-Prozess, das heißt, wurde er veröffentlicht, ohne dass er das Peer-Review-Verfahren bereits durchlaufen hat. Diese Artikel gibt es in letzter Zeit immer häufiger und sind aus unserer Sicht auch eine sehr gute Sache, denn sie können bestimmte Prozesse in der Forschung beschleunigen. Das haben wir also auch in Corona-Zeiten gesehen. Forschungsergebnisse können viel schneller in die Community gehen und weiterverarbeitet werden. Und das ist aus unserer Sicht ein großer Vorteil, hat aber auch den Nachteil, es gab eben noch nicht den Peer-Review-Prozess. Das heißt, es hat noch niemand von der Wissenschaftscommunity da mal kritisch drauf geschaut, was wir dann eben in den Post-Print- oder Published-Artikeln haben, also die schon veröffentlicht wurden. Aber selbst wenn ein Artikel bereits veröffentlicht ist und vielleicht auch Open Access und man freut sich, dass man den jetzt anschauen kann, kann es immer noch dazu gekommen sein, dass das Ganze in einem Predatory Journal veröffentlicht wurde. Das ist so eine Illustration von David Parkins dazu auf der rechten Seite. Was sind Predatory Journals? Das sind also Fachzeitschriften, die nur aufgrund von Geld die Artikel annehmen, sich damit eben finanzieren und keinen oder nur einen sehr unzureichenden Peer-Review-Prozess haben. Das heißt, hier bekommt man eben, wenn man genug finanzielle Ressourcen hat, seinen Artikel veröffentlicht, ohne dass es wirklich qualitativ hochwertige Forschung ist. Es kann sein, aber es ist eben unklar. Das heißt, insgesamt haben Sie jetzt sehr, sehr viele Merkmale kennengelernt, die hohe Komplexität vielleicht so ein bisschen festgestellt, herauszubekommen, was fragwürdige Forschung ist und was glaubwürdige Forschung ist. Daher sehen wir vor allem die Verantwortung bei uns Personen in der Wissenschaft, aber auch in den Medienhäusern und auch in der Politik, sich damit genauer zu beschäftigen und vielleicht nicht einfach sofort direkt auf eine Pressemitteilung hin irgendwie eine große Schlagzeile rauszubringen, sondern erstmal zu schauen, bekomme ich den Artikel irgendwo her, was steht dahinter, also dass da wirklich nochmal genauer geschaut wird, denn häufig ist es ganz schwer, diese Falschinformationen wieder einzufangen, wenn die einmal draußen ist. Also wir fanden ein sehr positives Beispiel, die FAZ, die hat eben genau unsere von Herrn Scheffel vorgestellte Studie sich mal vorgenommen und Schritt für Schritt ist sie durchgegangen, was daran vielleicht auch schwieriger war und fragwürdig. Und genau so sollte es aus unserer Sicht laufen, dass eben wirklich da kritisch drauf geschaut wird, bevor große Pressemitteilungen entstehen und bevor PolitikerInnen sich dazu äußern. Und jetzt sind wir sehr gespannt, wie Sie das Thema sehen, ob Sie da Fragen haben oder auch eigene Ansichten, wer dafür verantwortlich ist, da ja, das gut zu verbreiten, sozusagen die wissenschaftliche Forschung, und möchten Sie herzlich einladen, Ihre Fragen zu stellen. Applaus